Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Ich habe heute einen ganz wunderbaren Gast, die liebe Kirstin Knuffmann, und wir reden über das Thema Sport in der Schwangerschaft und, was für viele vielleicht ein ungewöhnliches Thema ist, Algen. Was können Algen zu unserer Ernährung beitragen, besonders in der Schwangerschaft, dass die so viele gute Inhaltsstoffe haben, was vielen überhaupt nicht bewusst ist. Hallo, liebe Kirstin.
Hallo Franka, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und vielleicht dann auch noch ein paar Ideen und Motivationen und neue Impulse geben kann, um dann auch einfach Algen mehr in die Ernährung zu integrieren.
Wunderbar. Erzähl doch erstmal vielleicht, wie kamst du überhaupt zu Algen oder wie war das überhaupt mit deinem Weg? Du hast viel Sport gemacht und beides. Wie war das?
Also der Weg generell, dass ich mich mit dem Thema Ernährung beschäftigt habe, wurde bei mir relativ früh gelegt, der Grundstein. Meine Großeltern hatten einen Bauernhof, wo Land- und Viehwirtschaft betrieben wurde. Das heißt, ich hatte immer auch die Wertschätzung von dem, was auf dem Feld gewachsen ist, zu dem, was bei uns auf dem Teller gelandet ist. Und in dem Zuge wurde mir dann eigentlich in meiner Pubertät klar, dass das, was ich dort erlebt habe, gar nicht selbstverständlich ist und dass die Lebensmittel, die wir im Supermarkt kaufen können, auch nicht unbedingt mehr die Qualität haben, wie man sie erwarten würde oder worüber man sich Kopf macht. Und ich habe auch schon immer, also auch in meiner Kindheit schon viel Sport gemacht. Das hat sich dann auch weitergezogen, sodass ich dann aber auch über meinen Job nebenbei noch eine Ausbildung gemacht habe im Sportbereich, um das eben auch zu unterrichten und Leute anzuleiten. Und habe aber auch noch nebenbei Vollzeit Fotografie dann studiert, war viel im Ausland und war dann erst in Barcelona noch, bin dann nach New York, von dort nach Los Angeles gegangen und habe dort auch ganz unterschiedliche Ernährungsweisen kennengelernt und auch unterschiedliche Verarbeitungsmöglichkeiten von Lebensmitteln und dann unter anderem halt auch die Algen. Und im Sportbereich ist das schon immer ein Thema, also gerade Algen in die Ernährung zu integrieren. Spirulina ist eine der gängigen Algen dort, weil einfach der hohe Proteinanteil für sie spricht, der bei 50% plus liegt, beziehungsweise eben auch die Regeneration und den Muskelaufbau eben fördert. Und so haben Algen eben unterschiedliche Nährstoffprofile, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, wo man immer auch einen Benefit von hat, von der körperlichen Leistungsfähigkeit, egal in welcher Lebenslage man sich gerade befindet. Und das hat mich damals einfach so beeindruckt, dass ich dann, als ich als Fotografin aus New York dann und Los Angeles wieder zurückgekommen bin nach Deutschland, ich dachte, dass das hier nicht gibt, das gibt's doch gar nicht. Ich wollte einfach die Produkte in der Qualität haben, in der ich sie gewohnt war jetzt zu nehmen, weil es mir einfach unglaublich gut getan hat. Ich habe dann auch so verrückte Sachen wie 25-Stunden-Marathons mitgefahren und organisiert und zu Hochzeiten habe ich auch 38 Stunden Sport die Woche unterrichtet. Also das heißt, ich war da wirklich sehr aktiv und in der Phase merkt man natürlich auch ganz besonders, was dem Körper gut tut, was so die eigene Leistungsgrenze auch fördert und was eben vielleicht auch kontraproduktiv ist. Und Algen haben da einen sehr großen Impact gehabt, so dass ich halt einfach selber gut versorgt war und dass mein Blutbild bzw. meine Gesundheitsuntersuchungen auch dann bestätigt haben. Und dann habe ich damals die Marke Pure War gegründet, einfach weil ich die Produkte für mich haben wollte und gleichzeitig aus meinem Bekanntenkreis dann die Frage kam, Mensch Kirstin, was ist das da, was du machst? Warum machst du das? Das ist ja toll, kann ich das auch bei dir kaufen? Und ich sagte, ja, kannst du auch bei mir kaufen. Ich mache einen kleinen Schrank, wo ich dann die Produkte hinstelle und dann ist alles gut. Und das hat dann immer mehr Fahrt aufgenommen, sodass ich das Thema Alge von vornherein integriert hatte, sowohl die Mikro- als auch die Makroalgen. Gehe ich gleich nochmal drauf ein, was das ist. Und habe das dann über die Jahre auch ausgebaut. Habe dann 2014 mein erstes Buch rausgebracht. Dann in Folge dann, also da ging es dann um Rohkost. Und im zweiten Buch ging es dann ums Thema Alge komplett, weil ich und mein Mann Wir arbeiten beide auch im Feld Alge. Wir haben uns auch über die Chlorella damals kennengelernt. Mhm. Und dann festgestellt, wir sind beide Algenfreaks in Anführungsstrichen, also Fans auch. Und bei unseren Vorträgen kamen ganz, ganz viele Fragen rund ums Thema Alge, weil einfach gar nicht so viel Informationen verfügbar sind, die wirklich auch Hand und Fuß haben, sondern es gibt ganz viel, was diffus ist, was teilweise veraltet ist, was auch manchmal einfach schlichtweg falsch ist. Und sich da zurechtzufinden, das ist schon nicht ganz so einfach. Und da haben wir gesagt, das, was wir eigentlich den Leuten immer erzählen und was sie wissen wollen, müssten wir mal in ein Buch zusammenfassen. Und dann ist tatsächlich auch der Kosmos Verlag auf uns zugekommen und hat das Thema aufgegriffen. Und wir haben dann das Buch zusammen rausgebracht, was dann auch die Goldmedaille von der Gastronomischen Akademie Deutschland gewonnen hat, weil wir eben auch nicht nur Rezepte drin haben, sondern auch die historische Seite mitgenommen haben. Warum waren Algen in der Historie schon immer wichtig für uns? Was gleichen sie aus? Welche Bedeutung haben sie eben auch als Lebensmittel der Zukunft? Und welche Inhaltsstoffe bzw. welche Vorteile liefern die Algen im Porträt, dass man das sich auch mal anschauen kann? Und mittlerweile habe ich dann auch ein Innovationsforum Algifood ins Leben gerufen, wo es dann darum geht, Potenziale und Grenzen von Algen als Lebensmittel zu eruieren und auch zu gucken, woran hapert es vielleicht auch gerade in der EU noch, dass da so ein bisschen der Bremsklotz noch drin ist. Wie kriegt man auch die Akzeptanz dann zu jedem Einzelnen in die Küche? Mhm. Weil wir, wenn wir Algen als Nahrungsmittel der Zukunft betrachten, alle Potenziale drin haben, um ganz viele Problematiken, eben die jetzt gerade aktuell präsenter sind als jetzt irgendwann in der Geschichte, besser zu machen. Also das heißt auch nicht nur uns selber was Gutes zu tun, sondern eben auch im Punkto Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit dort auch Meilensteine zu setzen. Weil wir haben Algen, die wachsen 10 bis 30 Mal schneller als Landpflanzen. Das heißt, wir haben einfach eine höhere Effizienz. Und gleichzeitig können die auf Fläche angebaut werden, die für die normale Landwirtschaft nicht zur Verfügung stehen. Und wenn wir gucken, 70% der Erdoberfläche sind ja mit Wasser bedeckt. Und hier könnten wir Algen anbauen und es reicht eine kleine Fläche mit der entsprechenden Technologie, um auch die komplette Weltbevölkerung ausreichend mit Nährstoffen zu versorgen und eben gerade kritische Nährstoffe. Mhm. Und wenn wir da hingehen, ist es zum Beispiel Jod, ist es Vitamin B12, Calcium, andere Mineralien und so weiter. Ballaststoffe eben. Und trotzdem, dass einfach in rauen Mengen alles verfügbar ist, aber Algen enthalten auch zum Beispiel viele Ballaststoffe. Aber diese kritischen Nährstoffe sind wichtiger. Und laut dem aktuellen RKI jetzt von letztem Jahr haben 50% der Kinder und 30% der Erwachsenen einen Jodmangel. Mhm. Das müsste nicht sein. Jod ist gerade in der Entwicklung auch vorbereitend auf eine Schwangerschaft zum Beispiel, aber auch während der gesamten Schwangerschaft schon ausschlaggebend für die kognitiven Fähigkeiten, also die Gehirnentwicklung des Kindes und dann natürlich im Wachstumsprozess des Kindes auch nach der Geburt noch. Also je schneller das Wachstum ist, desto mehr Nährstoffe werden auch benötigt. Deswegen ist das quasi ein essentieller Nährstoff, der zugefügt werden muss. Und das geht ganz einfach über Makroalgen, weil die enthalten auch Jod. Mhm. Und da sollte man eben auch gucken, dass ein seriöser Hersteller das auch angibt, wie viel Jod in den Algen eben drin ist, weil das sehr stark variieren kann. Jetzt sind wir schon ein bisschen mehr eingetaucht in die Materie. Die Frage, die am Anfang ja noch war, was sind denn Algen überhaupt? Mhm. Ich kann zu Algen keine Pauschalaussage treffen, weil einfach ganz viele verschiedene Organismen in einen Pott geworfen worden sind und man gesagt hat, so, das sind Algen, die sind meistens grün, machen Photosynthese und leben im Wasser. Mhm. Aber das sind teilweise verwandtschaftlich ganz weit weg voneinander. Also wir haben Rotalgen, Grünalgen, Braunalgen, Goldalgen und so weiter. Also ganz, ganz viele verschiedene Algenfarben auch, aber auch unterschiedliche Sorten. Das wird unterteilt ganz grob in Mikroalgen und Makroalgen. Mhm. Makroalgen ist das, was man so vom Strand kennt, was man manchmal auch einfach so am Fuß hängen hat, was man anfassen kann. Mhm. Die bekanntesten Vertreter sind Wakame, Kombu und Dulso oder auch die Nori, in die das Sushi eingewickelt ist. Und bei den Mikroalgen haben wir die bekanntesten Vertreter mit Chlorella und Spirulina. Und die Chlorella ist nur so groß wie ein rotes Blutkörperchen ungefähr. Das heißt, die sehen wir bloß im Auge nicht, deswegen auch mikroskopisch klein, also Mikroalgen. Die, da erkennen wir halt nur das grüne Wasser.
Und das trocknet man dann, ne?
Und dann genau, das wird dann getrocknet. Ja, das wird dann verdichtet, also das heißt wie so eine Art Brei draus gemacht, da wird das Wasser über eine Zentrifuge rausgeschleudert. Das heißt, dann hat man so eine Art Brei und der wird dann getrocknet. Und wenn wir jetzt in dem Bereich Mikroalgen sind und nur die Chlorella und Spirulina miteinander vergleichen, dann kriege ich oft die Frage, na, welche ist denn besser, die Chlorella oder die Spirulina? Wo ich sage, sind beide toll. Die Chlorella ist eine echte Pflanze, die Spirulina ist ein echtes Bakterium. Wir beide sind mit einem Champignon und mit einem Gänseblümchen näher verwandt als die beiden miteinander. Und wer ist jetzt besser, der Champignon, das Gänseblümchen oder ich? Keine Ahnung, jeder hat so seine Daseinsberechtigung und jeder ist einfach anders. Und deswegen erahnt man schon, dass man nicht sagen kann, es gibt die Alge und die Alge kann alles, sondern es gibt die Dulse-Alge, die Chlorella, die Spirulina, also die einzelnen Algen. Und man guckt dann einfach, welche Inhaltsstoffe und Nährstoffe sind dann in den Algen drin und was können die? Also keine Pauschalaussage. Was man allerdings sagen kann, eben, dass Algen alles, was sie in ihrer Umgebung finden, aufnehmen wie ein Schwamm. Also ähnlich wie bei Pilzen. Ich kann grundsätzlich sagen, essbare Speisepilze sind gut. Ich würde sie aber nicht vom Straßenrand essen, sondern ich gehe in den Wald. Ja, das weiß man, das kriegt man hin. Bei den Algen ist das aber auch so. Wenn natürlich Algen in einer verschmutzten Umgebung aufwachsen oder wachsen, dann habe ich dort auch ganz viele Inhaltsstoffe drin, die akkumuliert, also angereichert werden, die auch nicht gut sind. Das heißt, bei Algen ganz wichtig, auf die Qualität zu achten, wo kommt die her und sind klassische Vertreter wie zum Beispiel Schwermetalle auch getestet. Das mache ich halt immer, dass wir das in akkreditiertes Labor auch schicken und dass wir von den Schwermetallen dann auch die Werte entsprechend da haben. Weil wenn man da Werte hat, die nicht gut sind, dann tut man sich gesundheitlich auch nichts Gutes. Und darauf sollte man schon achten, einfach, dass man eine gute Qualität hat. Und jeder seriöse Hersteller wird auch die Werte haben und sie rausgeben.
Sind Mikroalgen immer Süßwasseralgen? Also ist das
Nicht ausschließlich. Also aber pauschal gesehen kann man das ein bisschen so klassifizieren, aber es ist nicht ausschließlich.
Die wachsen Makroalgen auch in Brackwasser. Und Makroalgen sind immer Salzwasser.
Makroalgen sind Salzwasseralgen, genau. Und Makroalgen enthalten dann auch Jod. Und die Mikroalgen, da ist Jod unrelevant. Deswegen, wenn jetzt jemand eine Schilddrüsenproblematik hat, hat er keine Probleme mit Spirulina oder Chlorella. Obwohl man da auch gucken muss, wie ist denn die Anbaumethode der Algen? Weil ich, wenn ich natürlich in einem Becken anbaue, das ist ein Betonbecken sind das meistens, so Open Pond, da wird der größte Teil von Spirulina oder auch Chlorella geerntet weltweit. Hier habe ich halt die Problematik, also es ist eine kostengünstige Methode, aber ich habe die Problematik, dass das Beton aus dem Becken immer auch eine andere Konstellation hat an Schwermetallen und die natürlich in das Produkt auch übergehen. Ja. Oder auch Kontaminanten von außen sind, Regen, Insekten, alles, was so Staub und Wind mit reinträgt. Also wenn man einen Pool hat, weiß man, was da auch oft drin landet und das kann man dann zwar rausfischen. Deswegen ist die Qualität halt immer eine andere, als wenn man zum Beispiel jetzt hier in Klötze ins Glasröhrensystem geht. Das sind so 4,5 cm dicke Glasröhren. Ich habe sogar ein Foto hier. Das kann man sich das mal vorstellen. Genau, so sieht es dort aus. Das sind 500 Kilometer Glasröhrensystem, was dort angebracht ist. Und das ist jetzt die Chlorella, die hier auch wächst. Und man kann sich dann vorstellen, dass von allen Seiten Sonne rankommt. Das heißt, die Alge kann optimal Photosyntheseaktivität betreiben. Es kommt aber kein Staub, kein Insekten, kein Niederschlag, keine Fremdkontaminanten rein. Super, durch das Glas gibt es keine Auswaschungen an Schwermetall. Und ich habe eine 45 Meter Tiefquelle, die urzeitliches Wasser enthält, wo auch keine neuzeitlichen Belastungen drin sind, die dann eben mit denen die Algen angebaut werden. Und die ist jetzt von der Anbaumethode konventionell, hat die den Hintergrund und die Problematik, dass die Bio-Verordnung leider nicht für die Mikroalgen so richtig taugt. Das heißt, ich dürfte hier Nährlösungen nehmen, die eher für die Landwirtschaft gedacht sind, also nicht wasserlöslich sind. Das Problem ist aber, dass ich das als Feststoff ja drinne habe. Die Kartoffel, die Möhre oder sonst was nehme ich aus dem Feld raus und schüttel das ab. Bei der Alge verdichte ich das und trockne das dann. Habe dann aber alles, was im Wasser drin ist, auch eben drin. Und deswegen im konventionellen Anbau kann man auch, wenn man es gut macht, nimmt man dann die wasserlöslichen Nährlösungen, sodass die Alge das komplett verstoffwechseln kann und dass dann nachher bei Abernte einfach der die Nährlösung G0 ist, sodass die Alge alles verstoffwechselt hat. Und das kriegt man dann gut auch gemessen. Das heißt, sie ist ja permanent in der Beobachtung. Und der Vorteil ist, ich habe hier eine gleichbleibende bakterielle Begleitflora und da macht es dann auch den Unterschied eben in der Qualität wieder aus, weil das Vitamin B12 zum Beispiel kann in Chlorella drin sein, muss es aber nicht.
Auf die Bakterien an, ne?
Kommt auf die bakterielle Begleitflora drauf an und die Bakterien synthetisieren dann das Vitamin B12. Wenn ich das jetzt hier aus den Röhren habe, habe ich eine gleichbleibende bakterielle Begleitflora, die das B12 auch synthetisiert, sodass ich drei verschiedene Kobalamine drin habe. Zwei davon kann der Körper direkt aufnehmen und eins kann er selber umwandeln. Das ist ein sogenanntes Depot-Kobalamin. So, das heißt, ich habe drei verschiedene Vitamin B12-Arten, also Kobalamine, die dann der Körper optimal zu 100% aufnehmen kann. In der Chlorella aus Klötze. Heißt aber nicht, dass das in jeder drin ist. Das, wie gesagt, kommt dann immer, wie gesagt, auf die Anbaumethode und auf die bakterielle Begleitflora drauf an. Es gibt auch Algen oder Chlorella, die komplett steril angebaut werden. Da ist natürlich nichts mit Begleitflora, ist entsprechend dann auch kein Vitamin B12 drin.
Und Vitamin B12 ist ja so wichtig, besonders für vegan lebende Menschen, aber auch für Allesesser. Das ist sehr ist nicht so bekannt, dass Vitamin B12 total wichtig ist. Ne?
Ja, Vitamin B12 ist auch im Mangel in Europa. Das heißt, es ist leider ein Mangel, der sehr selten diagnostiziert wird.
Genau, das meine ich, ja.
Häufigkeit, in der er auftritt, hat aber auch die Problematik, dass das sehr diffuse Symptome sind. Also ich habe zum Beispiel, ich bin abgeschlagen, müde, lustlos, motivationslos, bin vielleicht auch ein bisschen tüdelig oder vergesslich, wie man das so schön sagt. Also man merkt es nicht direkt. Das heißt, Vitamin B12 baut sich ja langsam im Körper ab und das kann unterschiedliche Ursachen haben. Entweder ich kriege nicht genug über meine Ernährung mit rein oder mein Darm ist einfach nicht in der Lage, das Vitamin B12 aufzunehmen. Und es werden ja mittlerweile auch schon viele Lebensmittel angereichert mit synthetisch hergestelltem Vitamin B12. Wenn es aber aus der Alge kommt und eine bessere Bioverfügbarkeit, ist das natürlich eine optimale Idee, weil
der Körper viel besser aufnehmen als das synthetische.
Richtig, weil wenn ich jetzt einfach mal die Standard-Chlorella aus Klötze nehme, die hat in einem Teelöffel, das sind ungefähr 3 Gramm, 120% des Tagesbedarfs an Vitamin B12 gedeckt. Das heißt, es ist das Lebensmittel mit dem höchsten B12-Gehalt. Und hier habe ich einen Teelöffel, kann ich mir überall mit reinigen, ob es ein Salatdressing ist oder ins Porridge oder im Joghurt oder ich nehme es einfach ins Wasser oder in Saft mit rein, je nachdem, wie man das möchte. Oder wenn man es gar nicht mag vom Geschmack her, dann kann man auch einfach die Presslinge nehmen, schluckt die runter und hat dann auch seine Ruhe. So macht man das.
Ja, ich auch. Das ist nicht so schlimm.
Das ist vollkommen in Ordnung.
Ja. Was ist denn in Chlorella noch drin, was für Schwangere und Stillende vielleicht besonders wichtig ist?
Also ich finde, Chlorella ist so ein bisschen wie, ich sag's mal salopp, die eierlegende Wollmilchsau. Da ist alles drin. Spermidin ist drin, was die Zellen jung hält, das Lebensmittel mit dem höchsten Spermidingehalt. Ich habe Lutein drin für die Augen, Protein habe ich drin, Eisen, Vitamin B12. Ich habe immunstärkende Wirkungen drin und die Chlorella kann man sich vorstellen wie so ein kleiner runder Ball, eine große Oberfläche, wo eben auch Schadstoffe aufgenommen werden können, sodass die klassischerweise auch zum Entgiften genommen wird. Und wenn die es aber einmal gefasst hat, also wenn das an der Chlorella angedockt ist, geht das auch über den Darmtrakt auch wieder raus. Das heißt, es wird nicht wieder resorbiert vom Darm, sondern es geht tatsächlich auch raus, sodass man den Körper in seiner Entgiftung, die er permanent macht, sehr, sehr gut unterstützen kann. Und gerade was auch, was zum Beispiel Zahnfüllungen angeht, damals noch die alten, die man dann vielleicht mal irgendwann rausholt oder auch, wenn man in der Stadt lebt, hat man ja überall Feinstaub und so weiter. Also man ist permanent Umwelteinflüssen ausgesetzt und kann den Körper eben da sehr gut unterstützen. Der Vorteil bei Chlorella, wenn man die auch dann in der Schwangerschaft oder auch in der Stillzeit nimmt, ist, dass weniger Giftstoffe beim Fötus landen und weniger Giftstoffe in der Muttermilch landen.
Und das ist so wichtig, besonders wenn Frauen abnehmen, dann kommen die während der Stillzeit, das ist ja manchmal so, dass man dann so gestresst ist, dass man abnimmt, und dann kommen die ganzen Schadstoffe, die eigentlich im Fettgewebe gelagert waren, in die Muttermilch. Und wenn man da Chlorella nimmt, wird das abgefangen sozusagen. Ja, das ist total wertvoll.
Genau, genau. Also ich bin ja auch noch, ich stelle ja auch noch, ich habe ja 2 Kinder, meine große Tochter ist 8 Jahre, die Kleine ist jetzt 17 Monate. Mhm. Und deswegen, da weiß ich einfach auch, mein Kind ist gut versorgt mit allem, was es braucht. Und als meine Große so weit war, dass sie Chlorella Presslinge auch schlucken konnte, hat sie die auch wie Bonbons genommen und einfach gekaut. Fand sie total super. Und ich habe bei beiden sowohl Chlorella als auch Spirulina genommen. Also meine tägliche Routine besteht eigentlich in der Früh immer, dass ich die Chlorella jeden Tag nehme. Dann habe ich Omega-3-Fettsäuren aus Algen mit drin. Auch ganz wichtig. Auch einfach, dass man nervlich strapazierfähig bleibt, weil man muss ja doch irgendwie alles immer multitasking mit Job und Kindern. Und in der Schwangerschaft ist man auch eh nochmal anfälliger. Weil der Körper einfach so wahnsinnig viel leisten muss, dass man da auch besonders auf sich achten sollte in der Zeit. Dann habe ich Vitamin D3, K2, das ist ja auch eine Kombination aus Flechten und Algen, was ich zu mir nehme, und die Calciumalge, damit ich einfach auch mit Calcium gut versorgt bin. Und dann zum Nachmittag nehme ich die Spirulina noch. Und dann so 3-4 Mal die Woche Makroalgen noch mit dabei, dass ich verschiedene Mineralien, Vitamine und eben das Jod auch mit drin habe. Und dann ist man eigentlich optimal versorgt, und beide Schwangerschaften liefen bei mir, ja, besser geht's gar nicht, also sehr, sehr vorbildlich. Beide Kinder sind gesund. Also der Arzt hatte keinen Grund, sich zu beschweren. Und das finde ich halt auch schön, dass man... Wenn ich mir damals die Prospekte angeschaut habe, was als Empfehlung gegeben wurde, was ich als Schwangere hätte nehmen sollen, wo ich dachte, nee, das nehme ich ja schon nicht, wenn ich nicht schwanger bin. Jetzt fange ich bestimmt nicht damit an, mir, ich sag mal, den Mist jetzt in der Schwangerschaft einzuführen. Aber ich dachte, nee, das mache ich nicht. Und habe dann mit dem Arzt auch gesprochen, und der wusste, dass ich mich auch damit beschäftige und auch Ahnung habe, und hat gesagt, gut, wir machen das so, solange ihr Blutbild in Ordnung ist und alles darauf hindeutet, dass sie das, was sie machen, dass das richtig ist, sage ich nichts. Und es lief wirklich alles super. Und bei der Nachuntersuchung hat er mich dann auch auf Seite genommen und hat mich dann gelobt und meinte, er hätte nicht gedacht, dass das so gut klappt, aber Hut ab, alles super. Und ich denke, dass man da wirklich einfach auch einmal mit der generellen Einstellung zum Thema Schwangerschaft sehr viel machen kann. Also Schwangerschaft ist keine Krankheit, sondern Schwangerschaft ist einfach ein absolut spannender Prozess, der im Körper stattfindet. Das ist ein Wunder, was da alles passiert. Und natürlich gibt es da Veränderungen im Körper, die man mitnehmen kann. Aber ich kann natürlich gleichzeitig mit Bewegung, die dann auch meinem, ja, die mir angepasst ist. Also wenn es mir gut tut, dann merke ich das und dann kann ich das auch weitermachen. Also Sport machen, vielleicht jetzt nicht mehr exzessiv, aber ich kann ihn durchaus durchführen in dem Maße, wie er mir gut tut, und eben einer passenden Ernährung dazu, sodass man dem Kind was Gutes tut und seinem Körper halt eben auch in der Zeit sehr viel Gutes tut und dann die Geburt halt auch wesentlich entspannter läuft, als wenn man, ja, wenn man das Ganze eher sehr als Problematik auffasst.
Was hast du denn für Sport gemacht in der Schwangerschaft?
Also ich bin, ich laufe gerne, aber ich fahre auch gerne Fahrrad. Das heißt, ich habe Cycling auch tatsächlich unterrichtet. Bei der Großen bis 2 Wochen vor der Geburt, dann habe ich gemerkt, dass das auch im Sattel nicht mehr ganz so bequem ist. Also ich war auch 8 Tage drüber. Und dann habe ich halt lange am Kurzhanteltraining noch gemacht, also ein bisschen Kraft und Kraftausdauer, und auf der Matte auch Übungen, also Kraftübungen als auch Stretchübungen, sodass es eigentlich eine ganz gute Mischung ist. Das heißt, ich habe halt erstes immer den Ausdauersport gemacht und danach dann in die Kraftübungen reingegangen, wenn ich dann einmal schon warm war.
Ja, das ist auch wirklich, ich sage das deshalb auch zum Ermutigen, dass man wirklich auch in der Schwangerschaft den Sport, den man gewohnt ist oder den man gerne macht, dass man das wirklich weiterführen kann. Und natürlich auf seinen Körper hören, wenn irgendwelche Signale sind, dann langsam. Aber es ist so vieles möglich, was man, ja, was vielleicht sonst, oh, jetzt bin ich dick und unbeweglich, aber je mehr Sport man macht, desto fitter bleibt man ja auch bis zum Schluss und desto desto besser kann man damit umgehen, mit den Belastungen der Schwangerschaft, meiner Meinung nach.
Richtig, also der Körper es ist ja auch so eine Art Ausgleich. Wenn man sonst keinen Sport macht, merkt man ja auch, dass man einfach immobiler wird und sich nicht ganz so fit fühlt. Das in der Schwangerschaft natürlich auch. Also ich höre ja auf meinen Körper und wenn eine Übung unangenehm ist, dann muss ich da ja nicht absichtlich tiefer reingehen oder die machen. Aber das, wo ich merke, das tut mir gut, das kann ich natürlich in einem Rahmen auch einfach weiter durchführen.
Und es ist ja auch so, dass die Geburt ist ja ein kleiner Marathon oder ein großer Marathon und es ist gut, wenn man damit mit Sport sozusagen auch trainiert ist, dass man deine Kraft, Ausdauer, genau das, dass man das, weil das ist ein sportliches Ereignis im Prinzip, dass wenn man da fit genug ist, dann ist es super, wenn man das eben vorher trainiert, dann ist man fit genug.
Richtig, genau. Und das ist halt auch das Schöne, also ich weiß nicht, ob ich einfach nur Glück hatte, aber ich glaube, das ist halt auch viel mit meiner Einstellung und auch mit meinen Gewohnheiten im Alltag zu tun hat, auch den Ernährungsgewohnheiten, dass wirklich beide Kinder gesundheitlich topfit sind, das sind keine mäkeligen Esser, ganz im Gegenteil, die essen eigentlich so gut wie alles. Gut, meine Große mag keine Champignons gebraten oder keine gebratenen Pilze, roh isst sie die wieder, und keine Zwiebeln, aber gut, es gibt Schlimmeres als das. Und die Kleine, die ist auch mit Freude beim Essen dabei, bei allem. Und das läuft halt einfach bei uns alles mit rein. Also ich mache da kein großes Ding draus, oh, wir machen jetzt Algen, sondern es ist halt einfach mit dabei, es gehört dazu, wie einfach ganz normale Lebensmittel, wie wenn ich einen Paprika schneide oder einen Salat schneide und da Salat und Tomaten reinkommen, so kommen da halt auch einfach Algen mit rein. Also das ist einfach so ganz routiniert, sodass die Kinder damit dann halt auch aufwachsen und natürlich der Geschmack auch entsprechend geprägt wird. Und ich sag mal, je sauberer eine Ernährung ist, desto besser verläuft auch die Schwangerschaft. Also wenn ich nicht die Zuckerbomben esse oder falsche Fette esse, mich sehr einseitig ernähre zum Beispiel, dann nur noch kohlenhydratlastig esse, auch das kann man in der Schwangerschaft eben gut steuern. Und wenn der Körper ausreichend mit Nährstoffen versorgt ist, indem man die richtigen Lebensmittel auswählt, in dem Fall zum Beispiel auch Algen mit als Quelle von Inhaltsstoffen wie eben Jod und Vitamin B12, Protein, Lutein, Eisen und so weiter mit reinnimmt oder auch Vitamin C mit reinnimmt bei der Ulva, beim Meersalat und auch die unterschiedlichen Geschmäcker. Das ist ja nicht nur Nährstoffe, sondern die schmecken ja auch alle ganz unterschiedlich. Das ist wie wenn ich in ein Obst- und Gemüseregal gehe, da sehen die alle anders aus und jedes Obst und jedes Gemüse schmeckt auch anders und jeder findet die Alge, die für ihn halt eben auch gut passt. Das heißt, wenn ich meinem Körper das alles gebe, habe ich halt auch nicht diese Heißhungerattacken oder fühle mich halt auch gar nicht schlapp, sondern bin einfach energiegeladen. Vielleicht nicht jeden Tag. Ja, auch da gibt es Tage, wo der Körper einfach sagt, boah, heute zehre ich besonders oder heute muss ich besonders viel leisten. Ich fühle mich einfach mal schlapp oder ich bin müde. Das wird natürlich auch vorkommen. Aber man muss ja auch zwei Leute versorgen. Aber trotzdem ist einfach, verläuft die Schwangerschaft wesentlich entspannter.
Ja, ich würde gerne nochmal zurück zu Chlorella. Da gibt es ja die Meinung, dass wenn man wenig Chlorella nimmt, dass das die Schadstoffe erstmal freisetzt und dass man eine bestimmte Menge braucht, um die auch zu binden und auszuscheiden. Das habe ich mal so als Warnung. Wie ist das?
Also auch da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze. Ich würde jetzt für mich nicht festlegen wollen, welcher für jeden der beste Weg ist. Es kommt halt auch darauf an, welche gesundheitlichen Vorbelastungen habe ich vielleicht oder mit welchem generellen Zustand oder Gesundheitszustand gehe ich auch in die Schwangerschaft rein. Habe ich vielleicht vorher eine Ernährung, die einfach gut für mich war oder habe ich eine einseitige Ernährung, wo ich dann schon Defizite mitbringe? Wie ist meine Konstitution? Bin ich eher kränklich veranlagt oder bin ich stabil? Also auch das spielt ja eine Rolle. Das heißt, das würde ich jedem selber überlassen, um zu gucken, vielleicht startet man erstmal mit einer kleinen Menge und tastet sich dann ran und findet dann auch entsprechend die Menge, die einem selber halt gut tut. Ich habe das bei mir gemerkt, also ich habe vor der Schwangerschaft wahnsinnig viel Chlorella gegessen. Also ich nehme es sowieso und versorge auch meine komplette Familie damit. Auch mein Hund kriegt Chlorella, werden alle versorgt. Und dann hatte ich aber im zweiten und dritten Monat gar keine Lust auf Grün. Also da hat mein Körper einfach gesagt, ist nicht, das kriegst du in mich nicht rein. Und hat, also nicht, dass ich nicht, also ich habe es gar nicht probiert, weil ich einfach schon, als ich dran gedacht habe, keine Lust drauf hatte. Mhm. Ja, das war wie so eine Sperre. Ich sage, gut, ne? Wahrscheinlich ist einfach eine Sättigung erreicht. Und als die dann wieder abgebaut war, habe ich dann wieder mit angefangen. Bei der Kleinen jetzt habe ich die komplette Schwangerschaft das durchgenommen, habe ich aber auch vor der Schwangerschaft das nicht so exzessiv betrieben, also nicht so viel genommen. Mhm. Das ist halt bei der Chlorella oder auch Spirulina, die fördern beide das Immunsystem, stärken das halt auch, sodass auch der Stress, den man hat, nicht solche Auswirkungen hat, also dass man den leichter verarbeitet. Und ich habe in der Spirulina zum Beispiel auch eine antivirale Wirkung drin. Das heißt, bei viralen Infekten, jetzt gerade zum Beispiel auch mit der aktuellen Situation Corona, dass einfach der Verlauf von Corona deutlich abgemildert wird. Aber auch so wie bei Herpes, dass der Herpes auch nicht auftritt, was man da sehr viel machen kann.
Das ist auch interessant, weil Herpes ist ja sehr verbreitet.
Genau, das ist sehr verbreitet und das eben mit der Spirulina. Es gibt mittlerweile auch Cremes auf Basis mit Spirulina-Extrakt drin gegen Herpes. Aber man kann es auch einfach als Lebensmittel nehmen. Und es gibt jetzt auch ganz neue Spirulina Flakes, also die sind so wie Chips, die kann man einfach knabbern. Und da muss ich mich schon immer zurückhalten. Ich habe jetzt auch schon wieder 2 Hände voll geknabbert. So lecker, weil es einfach wie so ein leicht salziger Snack ist. Also ein bisschen wie so, ja, so wie Chips, aber halt ohne dieses fettige, salzige, also richtig salzige, was da drin ist. Mhm. Und das kann ich auch meiner Kleinen geben, ohne dass ich Angst habe, dass sie sich verschluckt.
Ja,
so ein leichter Crunch, die knabbert das löst sich dann auch auf und dann kannst du auch einfach abschlucken. Und schmeckt dir auch. Also ich halte sie ja nicht hin und frage, wie bei jedem anderen Lebensmittel, wenn ich ihr eine Banane gebe oder einen Apfel, dann nimmt sie das und isst das und so mache ich das mit der Alge auch, bloß dass ich ihr das in den Mund gebe, weil sonst ist es sehr grün. Und das gibt es dann mehr Sauerei, deswegen gebe ich ihr das direkt in den Mund. Aber sie greift auch mit rein. Also sie weiß dann schon, sie kann sich schon verständigen und sagt dann auch mal, Spirulina? Ja.
Toll.
Und das ist halt echt süß.
Ja, Spirulina würde ich gerne nochmal ansprechen. Das war nämlich das, was mein allererstes in Richtung Algen war, weil die so unglaublich gutes Aminosäurespektrum haben. Also die sind für die Proteinversorgung so wichtig. Kannst du da vielleicht noch was sagen?
Also Spirulina ist, finde ich, auch eine ganz tolle Ergänzung eben, weil sie auch sehr viel Protein enthalten. Wie gesagt, antiviral wirkt, aufs Immunsystem, für die Darmflora sind. Die haben nicht nur Chlorophyll drin, also die Chlorella ist ja die chlorophyllreichste Pflanze, was ja auch dem Blut sehr ähnlich ist dann wieder in der Konstellation und Eisen und so, einfach für die Blutbildung gut ist, sondern Spirulina hat auch noch Fykocyanin drin. Fykocyanin ist auch ein Antioxidant, das ist dieser natürliche Blaufarbstoff, wo man mittlerweile auch Lebensmittelblau einfärben kann. Also es nennt sich dann Spirulina Blau oder auch bei mir der Magic Blue, sodass man hier auf ganz natürlichem Wege ohne synthetische Farbstoffe diesen blauen Farbstoff per Kaltextraktion rauskriegen kann. Auch ein ganz spannendes Thema, hat die Lebensmittelindustrie revolutioniert. Also mittlerweile kriegt man auch ganz viel Spirulina Blau. Mhm. Wenn man jetzt aber wieder aufs vollwertige Produkt geht, hat man hier im Zusammenspiel wahnsinnig tolle Erfolge. Also wenn ich gucke, es gibt mehrere Spirulina-Projekte weltweit, die sich auch mit Mangelernährung auseinandersetzen. Eins davon, was in Kolumbien stattfindet, unterstützen mein Mann und ich auch. Mhm. Und da werden mangelernährte Kinder über einen Zeitraum von 3 Monaten mit Spirulina versorgt und die haben mittlere bis schwere Mangelernährungserscheinungen. Nach 4 bis 6 Wochen, in denen die Spirulina bekommen, und da bekommen die nicht viel, also zwischen 1 bis 3 Gramm, abhängig vom Körpergewicht. 3 Gramm ist ein Teelöffel ungefähr. Und nach diesen 4 bis 6 Wochen haben die massive Verbesserungen. Das heißt zum Beispiel, dass die Haut nicht mehr so fahl ist, sondern wieder lebendiger wirkt, dass die sich auch viel besser konzentrieren können in der Schule, dass sie nicht mehr diesen Blähbauch haben, dass sie einfach viel lebensfreudiger generell sind. Und nach 3 Monaten sind die Mangelernährungserscheinungen entweder komplett weg oder signifikant verbessert.
Wow, toll.
Und das finde ich enorm, dass man wirklich mit so wenig Input so viel Lebensqualität, weil bei denen geht es ja darum, nehmen oder nicht nehmen. Mhm. Ich war mal bei einem Kongress in Nizza und da haben wir auch die beiden, die das in Kolumbien ins Leben gerufen haben, betreuen, mit eingeladen. Und die haben einen Vortrag gehalten vor ganzen Professoren und Wissenschaftlern. und haben das Projekt vorgestellt und wirklich mit, ja, mit Enthusiasmus, weil die einfach das Projekt leben. Die haben selber 4 Kinder und sagen einfach, sie möchten ein bisschen was von dem zurückgeben, was sie einfach auch erreicht haben. Also sie haben noch eine andere Firma, das, bei denen geht es nicht um das Finanzielle, die haben noch eine Tierauffangstation, also sind da wirklich ehrenamtlich auch tätig und machen diese Projekte. Und dann kamen noch tatsächlich Fragen wie, gibt es denn dazu eine Doppelblindstudie, damit man das wirklich wissenschaftlich ausarbeiten und fundiert hat, weil wenn es keine Studie, keinen Vergleich gibt, dann ist es halt nichts wert, sozusagen, egal welche Erfolge das hat. Man muss dazu sagen, der Vater von derjenigen, die das dort betreut, ist einer der führenden Ärzte in Kolumbien und begleitet das auch und ist da absolut begeistert. Also der macht noch ganz andere Sachen mit der Spirulina in seinem Alltag als Arzt. Wo die Pamela dann sagte, nein, wir machen keine Doppelblindstudien, weil ich weiß genau, wenn ich das der einen Gruppe gebe und die andere Gruppe nur Placebo bekommt, sterben mir die meisten Kinder aus der Placebo-Gruppe und das will ich nicht.
Ja.
Und damit war das für die Wissenschaftler, dann haben wir ja keinen Beweis. Mhm. Und deswegen gehen solche Ergebnisse oftmals halt einfach nicht in die Wissenschaft über, weil da die Ethik halt einfach gegenspricht, dass man sagt, wenn man schon weiß, dass es hilft, dann hilft man den Kindern auch. Ja. Macht keine Kontrollgruppe in dem Sinne, dass man weiß, dass die dann einfach ja, das nicht schaffen.
Ja. Und also, die Spirulina und dann, wird dort vor Ort angebaut, ne?
Da werden dezentriert kleine Spirulina-Farmen angebaut, genau.
Also das heißt, man kann das weltweit sozusagen ganz viel, also wenn man jetzt überall kleine Spirulina-Farmen aufbauen würde, könnte man ganz viel tun für wenig Aufwand im Prinzip.
Richtig, genau. Und die Regierung in Kolumbien, die hat das mittlerweile auch, also die findet das Projekt toll und fördert das auch, sodass das jetzt aus der kleinen Region, wo es ursprünglich mal angefangen hat, auch wirklich großes Projekt geworden ist, wo mittlerweile schon mehrere tausend Menschen, dann mittlerweile dann auch ältere Leute in das Projekt mit reingekommen sind. Und man schafft gleichzeitig Arbeitsplätze und schafft Wissen. Das heißt, man muss die Leute natürlich auch schulen, sodass dann auch entsprechend die Qualität der Spirulina da ist und dann auch die ganzen Abläufe stimmen. Also man tut nicht nur was gesundheitlich, sondern eben auch wirtschaftlich für die Region, für die Leute.
Ja, dabei fällt mir ein, dass ihr auch sowas bei euch vor Ort macht. Ihr habt da auch Arbeitsplätze geschaffen und ihr macht auch was mit Kindern, ne? mit Schulklassen.
Mhm. Genau, also das ist auch ein Projekt. Also ich finde es toll, weil ich meine, Kinder sind unsere Zukunft. Und nicht nur, dass ich 2 habe, sondern ich finde es halt auch schön, Perspektiven zu schaffen. Und wir sind hier in Klötz, das ist eine sehr strukturschwache Gegend und entsprechend wenig Perspektive für junge Leute auch hier zu bleiben. Und deswegen finde ich es gut, einfach mit der Firma hier Arbeitsplätze auch zu schaffen, sodass man vielleicht dann auch jungen Leuten hier noch Einblick geben kann, zu schauen, dass man denen ja, zeigt, wo vielleicht dann auch abseits von Mainstream Möglichkeiten sind, was man alles machen kann, welche Möglichkeiten man auch selber hat, Ideen zu verwirklichen und was eben auch das Unternehmerische angeht. Und da gibt es hier ein Projekt Gründerkids, nennt sich das. Da bin ich auch ehrenamtlich tätig. Und da geht es darum, Schülerfirmen, sei es jetzt gerade, die neu gegründet sind oder auch schon seit Jahren existieren, aber mit denen in die Praxis zu gehen, auch in die wirtschaftliche Praxis nah dran zu sein, zu gucken, wie kann man die Abläufe bei denen verbessern? Was muss überhaupt bedacht werden, um so eine Schülerfirma auch vielleicht berufsvorbereitend zu integrieren, zu stabilisieren, wirtschaftlich auch tragbar zu machen? Was müssen die Jugendlichen machen? Welche Rollen, welche Aufgaben müssen verteilt werden? Welche Ideen, wenn eine Idee da ist, wie kriegt man die dann zu einem fertigen Produkt auch hin? Also es ist super spannend, weil es natürlich eine Schülerfirma ist ja nichts anderes als eine Firma an sich, die funktionieren muss. Und für die Schüler super spannend, weil da auch ganz viel passiert, weil man natürlich komplett alles berücksichtigen muss. Das heißt, der Einkauf muss organisiert sein. Es muss jemand geben, der sich um die Kasse kümmert. Es muss geguckt werden, welches Angebot schaffe ich? Wie wird das angenommen? Wie verkaufe ich das dann auch? Also es sind so alle Bereiche des der Wirtschaft mit abgebildet. Und
total schön. Das ist das, was in den normalen Schulen ja fehlt, weil die Kinder sind fertig mit der Schule und haben überhaupt keine Ahnung, wie man sowas macht. Toll.
Richtig. Und deswegen finde ich es toll, das sind dann Kinder von der 5. bis zur 10. Klasse, wo dann die Rollen unterschiedlich verteilt sind natürlich und die Großen bringen den Kleinen dann wieder was bei. Und da habe ich dann Praxisworkshops mitgemacht oder auch mal Gesprächsrunden, einfach, dass man zeigt, wie würdet ihr euch jetzt verkaufen? Erzählt doch einfach mal ein bisschen was oder welche Projekte habt ihr vor, dass man denen auch mitteilen kann. Ja, habt ihr den Bereich schon drüber nachgedacht oder habt ihr bei dem Amt schon nachgefragt, weil das darf man so vielleicht nicht machen oder da gibt es ein Gesetz zu. Also Dinge, über die man sich sonst keinen Kopf macht, aber die halt extrem wichtig sind, gerade wenn man jetzt auch im Bereich Lebensmittel zum Beispiel arbeitet, da gibt es doch einige Auflagen, die erfüllt werden müssen. Mhm. Und dass da dann auch die Lehrer insoweit mitspielen, die Schulleiter natürlich auch, weil die müssen das Projekt ja auch priorisieren und auch sagen, dass die Schüler vielleicht dann auch mal in Freistunden oder vielleicht dann auch mal, wenn sie eine Aufgabe haben, die extrem relevant ist, vielleicht aus einer Schulstunde auch mal fehlen dürfen, entschuldigt, mhm. weil für das Projekt dann gearbeitet wird. Und das sind super schöne Erfolge und die Schüler wachsen halt auch mit ihren Aufgaben. Mhm. Dann kriegen die halt auch von uns mit. Es ist gar nicht schlimm, wenn man auch mal eine Absage kriegt oder wenn irgendwas gar nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat, wie es geplant war, weil es läuft immer alles anders als man denkt. Mhm. Also das heißt, man muss einfach gut sein in der Improvisation, aber natürlich gewisse Grundlagen beachten, die da mit reinfließen.
Ja, also da kriegen sie total viel mit, ja. Toll. Jetzt gehen wir nochmal zurück zur Schwangerschaft. Wir haben ja noch gar nicht über Makroalgen gesprochen. Das ist sowas, wo die meisten, also ich habe auch so, klipperig, eklig, fischig. Aber man kann es ja auch anders machen.
Man kann es auch anders machen, genau. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, Algen zuzubereiten. Und was ich vorhin sagte, jede Alge bringt so einen eigenen Geschmack mit. Also wenn ich zum Beispiel die Chlorella nehme, die schmeckt so ein bisschen grasig, grün, so ein bisschen beiartig auch fast.
Schön, das finde ich.
Ja, ich finde es super lecker. Ich lutsche die auch gerne einfach oder trinke auch einfach mal Wasser damit.
Ja, aber meine Kinder haben die vorher auch gekaut. Die haben die richtig genossen. Die haben, Spirulina und so richtig, ihr grüner Mund, wow, lustig und so. Also es war
genau, Zunge rausstrecken.
Ja, genau.
Genau, das finde ich auch cool. Meine Tochter kaut ja auch die Spirulina, die Chlorella-Presslinge einfach so. Mhm. Und im Kindergarten hat sie dann so einen grünen Mund gehabt. Den habe ich dann als Mami versucht wegzuwischen. Dann sagt die Erzieherin, Frau Knussmann, lassen Sie doch einfach spätestens nach dem Frühstück ist das weg. Das kennen wir schon. Mhm. Ist okay. Ich habe da immer morgens habe ich immer die Chlorella gegeben. Dann hat sie die auf der Autofahrt zum Kindergarten hin immer gekaut. Dann war es immer alles gut und ich wusste, sie ist versorgt. Mhm. Genau, mit der Spirulina ja jetzt auch. Die Flakes kann man ja auch einfach so knabbern.
Ja.
Und die Spirulina schmeckt so ein bisschen wie Gemüsebrühe, finde ich.
Das ist ja, auch, und das schmeckt wirklich gar nicht irgendwie fischig oder sowas. Aber jetzt, wenn wir zu den Makroalgen gehen, die sind ja also noch unbekannter, glaube ich.
Oder zumindest fehlt so ein bisschen das Verständnis, wie man sie einsetzt. Auch. Also ich finde, man kann sie wie Kräuter fast behandeln. Dass man sie dann, weiß nicht, zum Beispiel in Joghurt-Dip oder in Dressing einfach mit reinrührt. Also gerade die Flocken lassen sich super einfach überall drüber streuen. Man kann aber auch, wenn man, ich sag mal, Salzkartoffeln macht, das als Gewürz mitnehmen. Die Dulse-Alge schmeckt so ein bisschen rauchig, fast speckig, wenn man die frittiert. Der Meersalat, also die Ulva, die hat so einen ganz feinen salatigen Geschmack, also ist recht mild im Geschmack. Dann gibt es die Nori-Alge, die ist so ein bisschen würzig, die kennen wir von Sushi, wo das umwickelt wird. Die Wakame-Alge ist klassisch ein bisschen kräftiger im Geschmack, das kennen wir vielleicht vom Asiaten als Wakame-Salat. Mhm. Und der Kombu oder auch Zuckertang, der ist relativ kräftig, das kann man dann auch in Eintöpfe mit reinkochen, weil der Umami-Geschmack mit drin ist, das heißt, ich kann Salzreduktion machen, habe aber den gleichen Geschmack nachher drin, weil der natürliche Geschmack über das Umami aus dem Kombu rausgekitzelt wird und habe dann aber auch das Jod gleichzeitig in dem Wasser mit drin und den Kombu selber kann ich dann nachher klein schneiden und habe den dann als Einlage mit drin. Auch das geht, also das ist einfach so ein bisschen dieses Kräftigere im Geschmack. Oder ich kann auch die Calcium-Alge nehmen. Das ist so ein ganz feines weißes Pulver. Die riecht nach nichts, die schmeckt nach nichts und die kann ich überall mit reingeben. Das merkt man auch nicht, ob es in Pflanzendrink oder in Saft mit rein. Ich habe einen Bekannten, der macht sich das in Kaffee. Das ist so leicht milchig auch von der Optik her. Mhm. Du kannst es in Porridge reinmachen. Du kannst sogar, wenn du denn Aufstrich fürs Brot mal durchrührst und ein bisschen was einrührst, dass du das mit drin hast. Also das merkt man gar nicht.
Aber wieso schmecken die denn gar nicht fischig? Das ist doch so, was man den Algen eigentlich, oder wenn man jetzt im die frischen Algen, das ist ja ein ekliger Geruch. Das heißt, durch das Trocknen geht das weg.
Sie dürfen, also es ist die Frage, Algen dürfen algentypisch riechen oder auch schmecken. Mhm. Nach Meer zum Beispiel auch, wenn die Makroalgen aus dem Meer kommen. Aber sie sollten nicht nach Fisch riechen. Weil wenn man jetzt einen Fisch hat, wenn er frisch ist, riecht er natürlich nach Meer, nach Fisch. Okay. Aber wenn er nach Fisch
wenn
riecht,
älter
ist, schlechte, dann beißt das in der Nase und dann zieht man die Nase weg. Mhm. Und dadurch, dass Algen auch einen recht hohen Proteinanteil haben, können die natürlich auch schnell umgehen. Gerade bei, ich sage jetzt mal Chlorella oder Spirulina, wenn die nach Fisch riechen, dann ist es halt ein negatives Qualitätsmerkmal. Mhm.
Okay.
Und wenn man dann halt guckt, dass man, wenn man die getrocknet hat, finde ich, kann man die auch einfach besser dosieren. Man hat sie zu Hause, man kann sie genauso einsetzen, wie man sie braucht, dann weicht man sie ein. Wenn man sagt, man möchte Jod reduzieren, kann man auch das Einweichwasser wegtun und nochmal 2-3 Mal umspülen und die Alge dann erst verwenden. Oder man streut sie sich halt direkt so drüber, wie man sie halt haben möchte.
Auch was haben denn die Makroalgen noch für Inhaltsstoffe, die wichtig sind, außer Jod?
Ganz viele Mineralien, Ballaststoffe auch, also zum Beispiel die Dulse-Alge, die hat eine leicht antiparasitäre Wirkung auch. Mhm. Die haben die alten Iren zu ihrem Staut geknabbert und hatten dann eben keine Parasiten, beziehungsweise war eine antiparasitäre Wirkung. Mhm. Und sie hatten auch keine Skorbut, weil auch Vitamin C drin ist. In der Ulva zum Beispiel ist auch sehr viel Vitamin C, sodass man hier auch einfach das allgemeine Wohlbefinden steigert. In der Baccamee, die wird in Asien den Kindern gegeben gerne, weil die ja keine tierischen Produkte auch auf ihrem traditionellen Speiseplan haben. Das heißt, hier auch Calcium in der Wakame drin, was halt auch super wichtig ist. Mhm. Also es sind ganz, ganz viele gesundheitliche Vorzüge, die man da auch macht und oder mitbekommt. Und über diese unterschiedlichen Geschmäcker, finde ich, lässt sich das auch total schön einarbeiten. Also wenn man sich zum Beispiel mal einen Joghurt-Dip macht, kann man da meinetwegen auch einen Meeresalgen-Mix mit reinnehmen, wo man Dulse, Ulva und Nori-Alge drin hat. Ist schön bunt. Man hat gleichzeitig auch den leckeren Geschmack noch mit dabei, was so ein bisschen würzig ist. Spart sich das Salz, was man reinmacht, kann vielleicht trotzdem noch mit Kräutern ergänzen, hat aber sehr viele Mineralien mit reingenommen.
Und vor allem ist es ja so, dass diese Mineralien und Vitamine viel besser aufgenommen, also viel bioverfügbarer sind, als wenn man eben synthetische, also viele Schwangere nehmen ja ganz so synthetische Präparate und die tun oft gar nicht dem Körper gut, weil zum Beispiel wenn man diese Eisenpräparate machen, dass man schlecht aufs Klo gehen kann, also sehr viel Verstopfung und das ist bei natürlichen Präparaten nicht so, ne? Wenn man die eisenhaltigen Algen, dann kann das der Körper viel besser verwerten.
Richtig, also in der Chlorella oder auch in der Spirulina sind zum Beispiel ist ein hoher Eisenwert drin. Auch das kann man sehr, sehr gut nehmen. Und es ist ja nicht so, dass man einen isolierten Stoff hat, sondern die Natur denkt sich ja auch was dabei, das zu kombinieren und so, dass natürlich eine gute Bioverfügbarkeit und Aufnahme auch da ist und sich das gegenseitig begünstigt. Wenn ich zum Beispiel Eisen und Vitamin C kombiniert zu mir nehme, habe ich einfach eine viel bessere Aufnahme vom Eisen.
Genau.
Auch das weiß man. Und wenn man vorm Essen, ich sag mal, Kaffee, Cola, also alles, wo Koffein drin ist, zu sich nimmt, dann hemmt man die Eisenaufnahme eher.
Mhm.
Also auch da, obwohl da achtet man in der Schwangerschaft wahrscheinlich sowieso vermehrt drauf, dass man da jetzt nicht zu viel Koffein zu sich nimmt. Zumindest ist das. Gehe ich davon aus, dass man darauf achtet.
Es gibt schon einen Tipp,
genau, wenn man das ein bisschen verantwortlich betrachtet. Und dann kann man über solche kleinen Tricks auch sehr gut einfach nochmal das, was man zu sich nimmt, nochmal verbessern von der Aufnahme.
Mhm.
Genauso wie zum Beispiel von der Chlorella und Spirulina. Ich nehme die nicht zusammen, weil ich dann das Vitamin B12 aus der Chlorella nicht mehr so gut aufnehmen kann. Ne, weil Spirulina zum Beispiel hat auch Vitamin B12, allerdings ist das zu 70-80% nicht bioverfügbar. Mhm. Das heißt, es hat eine kompetitive Wirkung, also eine hemmende Wirkung. Und wenn ich jetzt die Chlorella nehme, wenn ich jetzt die aus Klötze nehme, habe ich ja halt die 100-prozentige Bioverfügbarkeit. Aber wenn ich das mit der Spirulina kombiniere, dann habe ich nicht die komplette Bioverfügbarkeit. Das heißt, ich nehme einfach der Körper kann halt weniger aufnehmen, weil der Rezeptor dann schon besetzt ist. Mhm. Deswegen nehme ich mindestens eine halbe Stunde Zeit dazwischen, bis das erstmal einmal komplett durch ist. Von der Chlorella zur Spirulina. Meistens ist die Chlorella in der Früh, weil da die Entgiftung im Körper eh noch am aktivsten ist. Und zum Mittag, Nachmittag dann die Spirulina. Also das ist mein Rhythmus, mit dem ich dann nicht ständig an irgendwas denken muss, sondern einmal beim Essen einen Abwasch habe oder dann zum Nachmittag kurz an die Spirulina knabber. Das geht ganz gut. Aber es wird oftmals auf Spirulina-Produkten noch damit geworben, dass die Vitamin B12 enthält. Was richtig ist, aber ja, was ich nutze, wenn ich es nicht aufnehmen kann. Genau. Deswegen ist es auch nicht mehr erlaubt,
damit zu werben.
Genau.
Ja. Ja. Gibt es eigentlich auch Studien, dass das in der Schwangerschaft Algen nicht schaden oder dass sie nützen oder so? Gibt es da auch Untersuchungen?
Genau, da gibt es Studien zu. Und zwar findet man die auch im Internet. Zum Beispiel gibt es, ich hatte vorhin kurz mal geguckt, einmal ein Sonderdruck aus dem Paracelsus-Magazin. Hier sind gerade nochmal Algenporträts, wo dann eben auch hinten nochmal die ganzen Quellenangaben zu gelistet sind. Findet man unter anderem im Internet auf dem Blog Die Welt der Algen. Da werden auch ganz viele Fragen mit Quellenangaben hinterlegt. Und es gibt im UM und Ernährung auch nochmal einen guten Artikel dazu, der das Ganze auch aufgreift. Ab nächstem Jahr Frühling gibt es dann auch nochmal ein eigenes Buch dazu von meinem Mann und mir, wo wir dann nochmal die Heilwirkungen von Algen dann auch nochmal mit wissenschaftlichen Studien hinterlegt, so aufbereiten, dass man es auch verstehen kann.
Dein Mann ist Biologe, ne?
Ist Biologe.
Der hat also die Grundlagen dazu.
Richtig, genau. Da tauschen wir uns dann auch immer ganz gut aus und ergänzen uns da auch gut in dem Thema, weil es einfach wahnsinnig viel Dynamik in der Thematik gerade auch gibt. Yeah. Seitens der Wissenschaft auch viel Bewegung, was einfach mit Algen gemacht werden kann. Oftmals hängt es dann daran, dass es nicht in den nicht den Endkunden erreicht, also nicht dich und mich erreicht, weil einfach zum Beispiel das noch Novel Food ist. Das heißt, dass es als neuartiges Lebensmittel angegangen wird oder eingestuft wird und man dann erstmal sehr kosten- und zeitaufwendige Verfahren beantragen muss, damit das überhaupt als Lebensmittel oder als Lebensmittelzusatz verfügbar ist. Also es sind ca. 100 Algenarten, die aktuell in der Ernährung mit integriert bzw. verwendet werden dürfen als Nahrungsmittel. Es gibt aber unglaublich viele Algenarten mehr, wo aber dann natürlich es schwer wird im Nachweis, dass es in Europa einfach schon vor 1995 in und jetzt nennenswerten Mengen in Verkehr war. Und nennenswerte Mengen sind halt sehr schwierig zu definieren. Da ist einfach die Gesetzeslage noch einfach ein bisschen schwierig in der Auslegung beziehungsweise sehr diffus auch in der Gestaltung. Und aber es wird einfach wahnsinnig viele Neuerungen geben, was das Thema Alge angeht, weil die Wissenschaft tolle Ergebnisse liefert, auch gerade was die Ernährung der Zukunft angeht, welche Inhaltsstoffe funktioneller Art zum Beispiel auch in Lebensmitteln eingearbeitet werden können, um vielleicht auch pflanzliche Lebensmittel attraktiver zu werden oder zu machen. Mhm. Weil wir haben ja aktuell die Problematik, dass wir knappe 2 Erden pro Jahr brauchen, um alle satt zu kriegen. Mhm. Und mit dem Aufwand, mit dem wir zum Beispiel jetzt gerade tierische Produkte herstellen, ich sage jetzt einfach mal herstellen, kriegen wir nicht die Weltbevölkerung satt, weil es einfach kontraproduktiv im Thema Nachhaltigkeit ist. Mhm. Pro Kopf bei wachsender Weltbevölkerung haben wir immer weniger landwirtschaftliche Nutzfläche zur Verfügung und müssen gucken, auf welche Alternativen wir gehen können, die einfach effizienter sind und eine hohe Nährstoffdichte haben. Und da sind Algen einfach unschlagbar.
Ideal, das ist das absolute Lebensmittel der Zukunft, ja. Und es ist ja auch so, dass das vegan zu leben immer populärer wird und dass es da so wichtig ist, sich wirklich anzugucken, was man isst, dass man eben nicht Pudding-Veganer wird, sondern dass man die Nährstoffe alle zu sich nimmt und das ist besonders in der Schwangerschaft wichtig. Und es ist aber eine tolle Botschaft, es ist möglich, es ist wirklich möglich, in der Schwangerschaft, in Stillzeit und auch in der Kleinkindernährung vegan zu leben. Mit Algen. Also das ist totales Rundum-Versorgung. Da ist alles da.
Genau, man muss halt einfach nur gucken, wie man es macht. Also man muss sich natürlich informieren und auch schauen, welche Nährstoffe sind kritisch. Und was ich immer gut finde, unabhängig von der Ernährungsform, ob man jetzt vegan ist oder nicht, auch zwischendurch einfach auch mal gucken, hat das Kind wirklich alles, was man braucht? Oder habe ich selber auch alles, was ich brauche? Mhm. Nicht, dass vielleicht doch irgendeine andere, meinetwegen Stoffwechselerkrankung oder Darmerkrankung vorliegt, wo ich zwar alles Gute zu mir nehme, aber es gar nicht aufnehme. Und was ich auch immer gut finde, wenn man sich im Kopf nicht keinen Stress macht. Also wenn man jetzt nicht die Ernährung als unausweichlich betrachtet, sondern das als was Schönes auch annimmt und sagt, man macht das und wenn es denn dann mal die Regel ist und man eine Ausnahme macht, ist es immer noch eine Ausnahme. Das heißt, man muss sich nichts verbieten, aber man kann da trotzdem ja alles machen, worauf man Lust hat, und je mehr gute Sachen man zufügt, desto mehr schlechte Sachen fallen hinten automatisch weg, weil man auch einfach merkt, dass einem dann gar nicht mehr so gut tun und ja, dann einfach die guten Sachen mehr im Vordergrund stehen. Mhm.
Ja, und du bist so ein tolles Beispiel, weil du eben auch so viel Sport machst und ja lange schon vegan lebst und mit den Algen und so viel Power hast und deine Kinder gestillt hast oder immer noch stillst. Du bist ja wirklich ein tolles Beispiel.
Ja, ich finde es halt auch einfach schön. Also klar, es ist natürlich... ich weiß nicht, für die Kinder, von uns ist es gang und gäbe, oh, Papa macht die Algenfarm und Mama macht auch mal was mit Algen. Das heißt, gibt es immer bei uns. Wenn andere Kinder zu uns kommen, ist natürlich schon anders. Aber wenn das Essen, was auf den Tisch kommt, lecker ist, dann ist es ja egal, warum es lecker ist. Es schmeckt halt einfach.
Aha. Aha, also auch Gastkinder sind dann essen bei euch mit und sagen nicht, oh, was ist denn das?
Ja, manchmal natürlich auch. Ja, ja. Also man kann nicht jeden immer zufriedenstellen. Ja. Ja, meine Tochter ist auch so, die isst dann mal eine Woche eine Sache und in der nächsten Woche sagt sie, das mag ich aber nicht.
Ja, das ist typisch für
die. Letzte Woche hast du es aber noch jeden Tag gegessen. Und ja. Also ist das mit Gastkindern natürlich auch. Aber ich sag mal, jetzt Tomatensauce, da macht man bei keinem Kind was falsch. Ja, und da kann man die Dulse-Alge ganz einfach mit unterrühren. Die schmeckt total lecker und bringt einfach so einen leicht würzigen Geschmack mit rein. Ja, oder die Calcium-Alge mit rein. Oder wenn ich Spinat mache, dann kann ich immer noch Chlorella ein bisschen mit reingeben. Auch jetzt zum Schluss und nochmal umrühren. Auch das wird man nicht merken. Oder ich kann einfach in ich kann den Kombu einweichen und das Einweichwasser so eine Art Gemüsebrühe nehmen. Habe dann da auch viele Nährstoffe drin. Und den Kombu selber kann ich klein schneiden und irgendwo mit untergeben. Also das heißt, ja, die Möglichkeiten sind quasi unendlich und ich muss halt immer gucken, klar, was mag mein Kind oder auch was mag ich. Also ich muss natürlich auch generell so machen, dass es mir schmeckt. Ich weiß, bei meinem Mann brauche ich nicht mit exotischen Gewürzen anfangen. Der mag halt eher so klassische Gewürze. Mhm. Und wenn ich dann weiß, ach, heute ist er nicht da, heute nehme ich meinetwegen auch mal Kokosöl mit rein. Mhm. Ist sonst nicht so sein. So hat ja jeder seine Vorlieben und unabhängig jetzt von Algo oder nicht. Aber dann, wie gesagt, man muss sich da einmal nur zurechtfinden und dann kriegt man das auch schon so angepasst.
Mhm. Toll. Und wenn jetzt die Zuschauer, wenn ihr euch jetzt fragt, wo bekomme ich denn Algen? Wo kann ich das alles ausprobieren? Dann seid ihr eine tolle Adresse. Also ihr habt alle möglichen Algen im Programm. Das können wir dann ja hier drunter verlinken. Und da kann man sich mal ein bisschen durchprobieren, ne? Und ein bisschen.
Genau, einfach mal ein bisschen Ideen sammeln, Rezepte sind auch von mir auf der Seite. Mhm. Auch da kann man gucken bei kirstinknufmann.de oder bei pureore.de, blendest das ja dann noch ein. Mhm. Auch in den Büchern kriegt man Inspiration oder einfach in den Artikeln, Presseartikel sind auch mit drin. Auch da kann man sich mal einlesen und Videos bei YouTube gibt es auch. Mhm. Das sind ganz viele Ideen und ich glaube, da findet jeder das Passende, wo er sagt, das sieht gut aus, das probiere ich jetzt mal aus und verliert dann also die Hemmschwelle. Weil wenn man das natürlich nicht kennt, dann macht man sich immer Gedanken, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das verwende. Ach, dann bleibt es lieber stehen. Aber wenn ich erstmal das eine mit integriere, dann das nächste und ja, und das für mich immer einfacher wird, also zur Routine wird, dann kann ich halt immer wieder was mehr mit reinnehmen. Und das finde ich immer ganz spannend, da auch zu schauen. Wie gesagt, auch gerne immer kritisch sein. Und wenn man Fragen hat, ruhig auch fragen, weil wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Informationen auch im Netz. Und sagt, man kann jederzeit anrufen oder auch eine E-Mail schreiben bei mir und kriegt dann auch eine gescheite Antwort, die zumindest den aktuellen Stand der Wissenschaft auch abbildet. Mhm. Ja, es gibt zum Beispiel bei der Calcium-Alge, wenn ich sage, ich nehme das für meine Tochter oder für meine Kinder und mein Hund kriegt es auch, der Zahn gerade, der ist 7 Monate, jetzt gerade durch und fürs Wachstum auch, ist das meine Sache. Wenn ich jetzt aber gefragt werde, ich darf es natürlich, auf der Verpackung steht, glaube ich, erst ab 2 Jahren. Steht bei Honig auch erst ab 2 Jahren. Heißt aber nicht, dass es schadet, wenn man es da macht, aber da kann ich dann keine Verantwortung für übernehmen. Aber ich nehme es für mein Kind auch. Also eine Frage bei dem Jodgehalt zum Beispiel auch. Welchen Jodgehalt darf ich empfehlen? Weil wir in Deutschland, jetzt komme ich doch nochmal zum nächsten Thema, ich glaube, das hatten wir noch nicht, weil wir in Deutschland einen empfohlenen Jodwert haben und keinen festgelegten Jodwert. Ein festgelegter Wert wäre zum Beispiel, wenn ich weiß, Vitamin C, so und so viel Vitamin C, dann darf ich ausloben und habe bestimmte gesundheitsbezogene Aussagen. Wenn ich sagen kann, so und so viel Vitamin C und Vitamin C ist gut für, habe ich ganz viele Sachen. Das habe ich bei Jod nicht, das heißt, ich habe keinen Wert, wo ich es dann ausloben könnte. Und der Wert, der empfohlen ist, der ist zum Beispiel in Frankreich um den Faktor 100 mal höher als hier bei uns in Deutschland und in Asien um den Faktor 500 mal höher. Trotzdem wohl wissend, dass wir in Europa einen Jodmangel haben.
Ja.
Jodmangelgebiet sind. Und deswegen limitiert man hier unsinnigerweise natürliche Lebensmittel in Jod. Und deswegen ist auch unsere Empfehlung nur auf den in Deutschland empfohlenen Jodwert gemünzt, damit wir einfach auf der sicheren Seite sind. Aber man kann natürlich auch dann gucken, es gibt ja überall jodierte Speisesalzen, das ist überall drin, das muss nicht deklariert werden. Das heißt, man sollte sich da selber auch für sich zurechtfinden und gucken, wie viel tut mir dann einfach auch gut. Und man sollte tendenziell eher sich Gedanken um zu wenig Jod machen als viel Jod.
Ja.
Tendenziell nehmen wir eher zu wenig auf, aber es ist trotzdem noch dieses, ich habe Angst vor zu viel Jod, obwohl in der Praxis das Ganze komplett andersrum aufgebaut ist.
Ja, da gibt es ganz viele Mythen um das Jod, ganz verrückt.
Genau. Also auch da muss ich natürlich gesetzliche Rahmenbedingungen einhalten und aufschreiben, wohl wissen, dass es eigentlich Blödsinn ist.
Ja, gesetzliche Folge. Okay. Gut, haben wir irgendwas vergessen?
Mir fällt danach bestimmt noch ganz viel ein. Aber wenn es Fragen sind, entweder dann über dich oder auch direkt an mich, kann ja jeder da stellen. Da bin ich immer froh um jede Frage, die gestellt wird, wo man sich dann einfach auch auf eine Antwort freuen kann und nicht alleingelassen wird im Internet, wo so viele wahnsinnig diffuse Antworten kursieren.
Wow, toll, das ist so wertvoll, wunderbar, wenn ich fragen darf. Dankeschön.
Danke auch.
Dann wünsche ich dir alles Gute mit deiner Firma und dass das wirklich viel bekannter wird und dass die Leute sich da das auch schätzen, wie wunderbar ihr das macht, also was ihr alles auf die Beine stellt. Das finde ich echt bewundernswert.
Dankeschön. Und ich hoffe, dass jeder einfach jetzt Lust hat, nochmal ein paar Algen auszuprobieren und für sich dann auch die Vorteile daraus ziehen kann.
Ja, und einfach mal neugierig sein, einfach mal probieren.
Richtig. Dankeschön.
Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.